Weißt du, wie viel Senf jährlich durchschnittlich pro Kopf in der DDR konsumiert worden sein soll?
Interessante Frage. Ein Kilo?
Wohl fast anderthalb, also so habe ich es zumindest gelesen. Und welcher Senf?
Ich ahne, der Bautzener. Ich hatte nämlich mal eine Mitbewohnerin aus der Gegend, Dana, die hat unsere Küche immer mit zwei Dingen gefüllt. Ganz wichtig, Goldmännchentee und noch wichtiger, Bautzener Senf.
Also Goldmännchentee kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber Bautzner Senf, absolut. Der ist unschlagbar günstig und richtig gut, vor allem zu Bratwurst. Die nennen ihn hier auch den Kultsenf aus der Oberlausitz. Und somit sind wir schon bei der nächsten Station angekommen. Wir haben die Neiße verlassen und sind jetzt an der Spree.
Ich wusste gar nicht, dass Bautzen an der Spree liegt, ehrlich gesagt.
Ich ehrlicherweise auch nicht, bis ich mir die Stadt nun genauer angesehen habe. Das ist aber auch eine ganz andere Spree hier als in Berlin. Lang nicht so breit. Hier schlängelt die sich so westlich um die Stadt rum. Aber nochmal zurück zum Senf. In der Bundesrepublik waren es wohl pro Kopf nicht mal 100 Gramm Senf.
Also ich glaube, da liege ich schon drüber.
Total. Ich würde auch sagen, dass Ost und West sich der Senfverbrauch technisch vermutlich angenähert haben. Bei mir im Kühlschrank stehen immer mindestens 5 verschiedene Sorten.
Ich ahne, dass wir gleich eine Senffabrik besuchen.
Eine Manufaktur. Die Fabrik des Bautzner Senfs liegt nördlich des Zentrums. Da war ich gar nicht. In der Stadt gibt es Senfläden von denen und eine Senfgaststätte mit vielen Senfgerichten. Aber wenn ich mal ehrlich bin, bekomme ich diesen charakteristischen Topf mit seinem blauen Deckel auch bei mir im Supermarkt. Nicht so den Senf, zu dem ich dich jetzt mitnehme.
Okay, und wo gehen wir hin?
Zur Hammermühle, direkt an der Spree. Das ist ein historisches Anwesen. Hier wurde immer mit der Kraft des Wassers gearbeitet, um Unterschiedliches herzustellen. Erst Mehl, dann Heilerde, dann Braugerste. Übrigens für die Landskronenbiere aus Görlitz. Jetzt wird die Mühle in sechster Generation von der sehr sympathischen Familie Hill betrieben. Seit 2011, 12 bieten sie nun Öle und Senf an. Mittlerweile haben sie um die 30 Sorten im Angebot. Öle, 5 oder 6, vor allem ungefiltertes, kaltgepresstes Leinöl.
Das soll ja wiederum sehr gesund sein. Ich erinnere mich, meine Oma, die übrigens auch aus Schlesien stammte, hat das immer zu Pellkartoffeln gegessen. Da möchte ich jetzt direkt hin, diese Mühle besuchen und Senfe und Öle verkosten.
Das kannst du. Es gibt Mühlenführungen, Senf-Workshops, die nennen sich jetzt ein produzierendes Denkmal. Alles bleibt so erhalten, dass es quasi einsetzbar wäre, für welches Mahlgut auch immer. Und es gibt einen Shop. Ich hatte ja schon den Mohnstollen aus Görlitz im Gepäck und hier kam noch wirklich extrem köstliches Leinöl und 5 verschiedene Senfe dazu.
Es gibt also zwei Top-Senfadressen in Bautzen. Einen Big Player und einen kleinen Local Player.
Das ist eine super Kombination, finde ich. So, und jetzt gucken wir mal von der Mühle auf die Stadt. Die thront so über uns. Wir sehen alte Mauern. Die Stadt war dick und doppelt geschützt in ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte. Und was auch direkt auffällt, diverse Turmspitzen. Insgesamt sind es 14. Ich habe sie ehrlicherweise nicht nachgezählt. Bautzen heißt auch Stadt der Türme.
Sind das alles Kirchen?
Nee, und das macht es auch noch umso reizvoller, finde ich. Das sind dicke und dünne, kleine und große Türme, ein sehr schönes Ensemble. Und einer dieser Türme gehört zum Beispiel der Bautzner Wasserkunst.
Wasserkunst. Also der Name ist ja schon mal sehr hübsch. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Es war also schon eh und je ein wichtiges Bauwerk der Stadt. Einerseits natürlich zum Schutz der Stadt. Man sieht es ja noch eindrucksvoll, rechts und links die Stadtmauer. Auf der anderen Seite, was der eigentliche Grund war für die Versorgung, für die Trinkwasserversorgung der Stadt. Und das war von Anfang an, also 1496 an, bis in die Neuzeit, also bis 1965 der Fall.
Wie alt ist der Turm? Also wann ist er gebaut worden?
Die heute noch sichtbare ist von 1558. Aber wie gesagt, die erste Versorgung erfolgt ja schon 1496.
Da gab es einen Vorgängerturm,
genau, einen
sozusagen.
hölzernen Baujahr.
Was ist dann ab 1965 mit dem Turm passiert?
Es war für die Stadt nicht mehr notwendig, die Trinkwasserversorgung über die alte Wasserkunst abzusichern. Man hatte dann ein neues Wasserwerk vor den Stadtturm gebaut und somit ist der Turm dann umfunktioniert worden als Aussichtsturm oder für touristische Zwecke eben als Aussichtsturm und technisches Museum.
Und wenn ich hochsteige, wie hoch ist das?
114 Stufen sind es bis zur Plattform rauf. Und sie sind ja hier sozusagen fast in der Mitte des Turmes, aber von ganz unten bis nach oben zur Spitze sind es 45 Meter.
Es ist echt ein super tiefenentspannter Typ. der einem da Wurst und Kaffee anbietet und quasi von Kindesbeinen an mit diesem Turm verbunden ist. Und ich zeige dir jetzt direkt noch einen Turm, so mit den prominentesten, nämlich den des Dom St. Petri, aber eigentlich nur, um dich in diese Kirche zu locken.
Lass mich raten, eine spätgotische Hallenkirche.
Exakt. Da werden wir ja langsam Expertinnen. Was diese Kirche besonders macht, ist aber vor allem, sie gilt als größte und älteste Simultankirche Deutschlands.
Warte mal, Simultankirchen, das sind, glaube ich, von verschiedenen Konfessionen gemeinsam genutzte Kirchen. Es ist irgendwie eine schöne Vorstellung. Nutzen die das dann alles gemeinsam?
Nee, also so wie mir das jetzt erklärt wurde, nutzen die Katholiken den Chorraum und die Protestanten das Langhaus. Und irgendwie passt es ja zu dieser konfessionellen dann doch Teilung, dass die Kirche einen Knick macht zwischen Chor und Langhaus. Sie steht also nicht exakt in einer Achse. Woran das liegt, weiß man nicht so genau. Vielleicht hat es mit Vorgängerbauten zu tun. Hier ist nämlich schon ein Kirchenbau ab dem Jahr 1000 belegt.
Dann sind wir jetzt eigentlich so richtig mittendrin in Bautzen?
Mittendrin, ja. Wir sind durch einige schöne Gässchen gelaufen, an netten Läden und Kneipen und an noch mehr Türmen vorbei. Die Kirche steht am Fleischmarkt und von da gehen wir natürlich an einem Senfladen vorbei zum Hauptmarkt und noch einmal um die Ecke und dann kehren wir ein.
Dobry dzień, witajcie knam. Herzlich willkommen, meine lieben Gäste. Lubi hostcho, sagen wir im Sorbischen. Ja, was du cille wutrobnie vitam. Ich begrüße Sie recht herzlich bei uns mit Brot und Salz. Ses klirbom. Also Cello nach sorbischer und slawischer Tradition.
Ich wollte dich gerade danach fragen. In Bautzen teilen sich ja nicht nur zwei Konfessionen eine Kirche, sondern auch zwei Sprachen und Kulturen eine Stadt. Bautzen ist das politische und kulturelle Zentrum der Sorben. Da holen wir mal kurz alle Hörer ab. Die Sorben sind ein westslawisches Volk. Es leben so um die 60.000 von ihnen in Deutschland, davon rund 40.000 in der sächsischen Oberlausitz. Und in Bautzen sind 5-10% der rund 40.000 Einwohner sorbisch, das heißt 2.000-4.000 Menschen. Wen von Ihnen haben wir denn hier gerade kennengelernt?
Monika Lukas. Sie leitet das Restaurant Wielbik.
Das ist vermutlich ein sorbisches Wort für?
Wielbik ist sorbisch und bedeutet das kleine Gewölbe oder auch die Vorrats- oder Speisekammer. Und das Gewölbe werden Sie jetzt drin sehen, das ist über 650 Jahre alt und ist ein richtiges Natursteingewölbe aus Lausitzer Granit.
Wobei, so klein ist dieses Gewölbe gar nicht, aber sehr gemütlich und gut gefüllt. Der Laden scheint echt extrem beliebt zu sein.
Du hast dir aber vermutlich nicht nur das Gewölbe angesehen.
Natürlich nicht. Die Küche hier würde ich wirklich mit herzerwärmend beschreiben. Da kamen mir Kindheitserinnerungen hoch. Sorbische Hochzeitssuppe habe ich probiert. Klare Rinderkraftbrühe mit Kalbsfleischklößchen, Eierstich und Gemüse. Wirklich super. Und hinterher eine Holunderkaltschale mit Quarkmus.
Wenn ich diese sorbische Kultur nicht nur kulinarisch erleben möchte, was mache ich dann?
Eigentlich ist die ganze Stadt durchdrungen davon, finde ich. Also es gibt sehr, sehr viele Schilder zum Beispiel, sind zweisprachig. Also es ist einfach sehr sichtbar. Es gibt sorbische Schulen und Kindergärten. Es gibt hier zum Beispiel das Deutsch-Sorbische Volkstheater. Und das ist eigentlich der Ort, den man, glaube ich, als erstes mal anlaufen sollte, das Sorbische Museum. Das ist das Haus schlechthin, wenn es um die Geschichte und Kultur der Sorben geht. Ihre Trachten, ihre Kunst, ihre Traditionen. Das Gebäude ist ein ehemaliges Salzmagazin und steht hoch über der Spree. Wirklich extrem sehenswert.
Wir haben hier in Bautzen ja mit Senf angefangen. Das ist das eine, was mir sofort dazu eingefallen ist. Das andere ist ja das berüchtigte Stasi-Gefängnis.
Ja, leider nicht nur Stasi-Gefängnis. Also die Gefängnisse Bautzen 1 und 2 haben auch in der Zeit des Nationalsozialismus eine traurige Rolle gespielt. Bautzen 1 war später sowjetisches Speziallager wohl und Bautzen 2 eben dann noch später Stasi-Gefängnis. Und diese geballte Geschichte arbeitet schon seit einigen Jahren die Gedenkstätte Bautzen auf, mit Ausstellungen, Filmen, Führungen. 1992 ist Bautzen 2 geschlossen worden und dann waren es wohl ehemalige Insassen, die erwirkt haben, dass ihre Geschichten und dieser Ort lebendig gehalten werden.
Keine leichte Kost.
Nee, ganz bestimmt nicht. Und auch wenn wir das jetzt hier nur so relativ kurz erwähnen, wer hingeht, der braucht wirklich Zeit.
Es klingt aber auf jeden Fall lohnenswert.